Wir beten dich an, Herr. Anbetung sei dir. Halleluja, Halleluja. Wer möchte den Herrn anbeten? Nimm dir die Freiheit heute Abend, den Herrn zu preisen. Herr, ich möchte dich sehen, dich ganz persönlich erleben. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Heiliger Gott, ich möchte dir begegnen heute Abend. Wer möchte das tun? Das Gebet ist frei. Und wir haben das Pfand des Heiligen Geistes, den Tröster, den Beistand. Preis Gott, Anbetung dir, o Herr. Halleluja. Preis den Herrn. Können wir Amen sagen? Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ich traue auf Gott. Egal was kommt, egal was passiert, egal wie es geht. Könnt ihr den Hall mir ein bisschen wegmachen? Ich habe zu viel Hall drauf. Egal, was uns die Zukunft bringt, ich muss mich nicht sorgen. Alle meine Sorgen darf ich auf ihn werfen. Wer möchte alle seine Sorgen auf den Herrn werfen? Amen. Gott segne euch. Heute Abend möchten wir fortfahren, das, wie wir es immer machen oder wie wir es eingeführt haben, eine Viertelstunde oder eine 10 Minuten, 15 Minuten Bibellehre und dann wieder ein Lied und dann die Andacht, Ermutigung vom Wort Gottes. So, und heute Abend wird meine Frau ein Stück von diesem Lehrdienst übernehmen und wir wollen lernen aus dem Wort Gottes. Bevor wir zu der Lehre übergehen, ich möchte ganz kurz noch herzlich einladen. Wir haben morgen Gottesdienst, 19 Uhr, auch wieder ein Stück Lehre und auch da wieder Gottesdienst. So, wir werden vollgepfropft. Also, es ist so wichtig, dass wir eine Basis haben. Du kannst heute in dieser Zeit nicht genug lernen. Wer aufhört zu lernen, der kommt unter die Räder, auch geistlich. Wer denkt, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, das reicht mir, das ist ein Fehltrug und Fehlschluss. So, wir müssen lernen und in der Bibel, im Daniel heißt es, in der letzten Zeit wird die Erkenntnis, und ich meine nicht nur Technik und nicht nur andere Erkenntnisse, Wissenschaften werden zunehmen, sondern auch was vom Wort Gottes, die Erkenntnis wird zunehmen. Und das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Warum so viele kaputte Christen da sind, ist, weil sie die Bibel nicht kennen und weil sie die Bibel nicht lesen, selbst nicht lesen zum großen Teil. Und ich stehe dafür gerade, dass viele Christen ihre Bibel nicht lesen und deshalb schwach, deshalb hungrig, deshalb durstig, deshalb leer sind und ausgebrannt sind. Denn das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte. Würdest du die Bibel intensiv lesen, würdest du brennen wie eine Fackel oder wie eine Rakete, würdest du losgehen, wenn du das Wort Gottes zu einem Teil deines Lebens machen würdest. Aber am Mangel an Wort Gottes gehen viele Kinder zu Gottes zugrunde und wundern sich, warum mit ihnen nicht vorwärts geht. Deshalb, Gott hat mir gezeigt, dieses Jahr Schwerpunkt Bibel, Lehre, Unterweisung, Impulse, Inspiration und was noch alles dazu gehört. So, damit keiner unter uns sich beklagen kann, ich bin schwach. Niemand wird schwach, wenn er stark ist am Wort Gottes. Ich weiß nicht, was der Pastor gedacht hat, als er für mich einen Taufspruch rausgesucht hat. Aber er hat einen ganz dummen Taufspruch für mich damals rausgesucht. Ich war noch sehr jung an Jahren. Und er schrieb auf meiner Taufkarte, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält am Wort Gottes. Das war mein Taufspruch. So, damals war ich jung, aber ich könnte es sagen, man wird nicht fallen, man wird nicht straucheln, man wird nicht zugrunde gehen, wenn man sich am Wort Gottes hält. Das ist die Leitplanke für unser Leben. Da kommt man nicht aus der Kurve, wird man nicht so schnell aus der Kurve getragen. So wichtig das Wort Gottes. Natürlich Gebet und Anbetung und Lobpreis und so weiter. All diese Dinge sind wichtige Faktoren des Glaubens, aber Lehre und Inspiration vom Wort Gottes. Rema, das Wort Gottes so im richtigen Augenblick, das inspirierte Wort Gottes. Nicht nur Logos. Logos haben wir zu Hause vielleicht 15, 20 Mal so im Bücherschrank. Das gedruckte Wort Gottes. Was wir brauchen, ist, dass das Wort Gottes uns praktisch, aktuell, up-to-date anspricht. Und heute Abend hören wir über Integrität.
Guten Abend. Wir hatten dieses Thema Integrität im Oktober in der Abendbibelschule und mein Mann hatte dieses in der vergangenen Woche die Themen eingeteilt für die biblische Lehre und dieses Wochenende sind Bruder Pfaff und ich dran und er hat mich gebeten, nochmal das, was immer in der Abendbibelschule, weil da sind ja nur einige dabei, nochmal zu wiederholen mit dem Schwerpunkt auf die Beziehung zur Gemeinde. Das alte Wort für Integrität, Integrität ist so ein modernes Wort und ich muss ehrlich sagen, vor 15 Jahren habe ich auch nicht gewusst, was Integrität ist und auch nicht gewusst, wie wichtig Integrität ist. Und das alte Wort für Integrität ist eigentlich so ein bisschen mit Treue. Und wir wissen, manche Begriffe, die werden altmodisch oder die benutzt man wenig. Und manchmal sind sie auch ein bisschen anders. Wenn ich vom Englischen ins Deutsche manchmal übersetze im Gottesdienst, da sagt manchmal der Sprecher oder die Sprecherin ein Wort, das es nicht so im Deutschen gibt. Und dann nehme ich es immer so, dann nehme ich zwei Worte. Dann mache ich einfach einen ganz langen Satz, damit ihr wisst, welche beiden Worte enthalten sind. Und heute geht es um Integrität. Und warum? In Berlin haben die Pastoren bei ihren Pastorentreffen festgestellt, dass 40% der Gottesdienstbesucher nicht integer sind, das heißt nicht treu sind. Sie sind immer auf der Rutsch, immer da, wo gerade Kuchen ist, wo was besonders los ist, da sind sie so auf der Rutsch. Und das ist so ähnlich wie bei einem Ehepaar, wo man nicht weiß, gehören jetzt die zusammen oder die anderen, wo immer mit anderen zusammen sind. Und erstmal noch zu dem Wort Integrität und zu der Bibelstelle, die ich dazu sagen möchte, und zwar aus dem Matthäusevangelium Kapitel 24, Vers 12 und 13. Und dann noch eine andere Bibelstelle. Weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und dann noch in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. Warum ich diese Bibelstellen nehme, das werdet ihr gleich erkennen. Integer zu sein heißt, unbestechlich zu einer Sache oder zu einer Person halten. Integer sein heißt, auch im Verborgenen treu zu sein, nicht zweideutig zu sein, nicht falsch zu sein. Integer zu sein heißt, kein Heuchler zu sein, sondern immer wahrhaftig zu dem stehen, was man als richtig erkannt hat. Integer zu sein heißt auch, sich ergänzend, sich vervollständigend in ein Ganzes einzubringen. Wir wissen, manche Dinge können wir, jeder Einzelne, nicht alleine schaffen. Da brauchen wir einander. Und Gemeinde ist so etwas, wie Bruder Paul Schmidtgall vor 14 Tagen gesagt hat, es ist nicht eine Ansammlung von einzelnen Körnchen, sondern es ist wie ein gebackener Brotlaib. Und Schiller, der hat einmal gesagt, immer strebe zum Ganzen. Und kannst du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an. In manchen Dingen können wir selber etwas, die Gabe, die Gott uns gegeben hat, selber ausleben. Aber manche Dinge können wir nie, keiner von uns kann eine Gemeinde sein. Und die Dinge, die Gott einer Gemeinde zugesagt hat, kann einer von uns nicht bekommen. Es gibt Dinge, die nur der Leib Jesu als Ganzes wahrnehmen kann. Und deswegen ist Treue fast zu wenig ausgedrückt. Integrität ist noch mehr. Es ist eine Beständigkeit, es ist eine Bewährung und zu einem Ganzen werdend. In der Bibel gibt es dieses Wort Gerechte bezogen auf einen Menschen nicht. Im Hebräischen heißt das immer, wenn man es richtig übersetzt, Bewährte. Jeder, wo sich selbst als gerecht vorkommt, ist selbstgerecht. Und jeder weiß, er hat nur ein Stück von dem, was man insgesamt braucht. Keiner ist vollkommen in sich selbst. Und wenn du dich vergleichen willst mit jemand anders, dann merkst du auf gewissen Gebieten, das schaffe ich nicht. Ich kann es nicht so. Ich kann mich noch so bemühen, ich kann es nicht. Aber ich lasse mich segnen von dem anderen, der es besser kann wie ich auf dem Gebiet. Und da gibt es wieder was anderes, das kann ich, und die anderen, die stellen sich an, und für dich ist eine Kleinigkeit, irgendetwas zu machen. Integrität ist, dass wir zueinander so richtig verzahnen und zusammen wissen, dass wir einander brauchen. Es gibt zwei Gebiete der Integrität, das in einer Gemeinde. Das erste ist die Integrität zum Pastor oder zum Leiter. Das ist für mich heute nur ein Nebenthema. Denn wo keine Integrität ist, wo man nicht treu zu etwas hält, gibt es auch kein Wachstum. Wir haben das so gelernt im Laufe der Jahre, wenn du Gottesdienst so ab und zu mal ausfallen lässt oder du fährst mal dahin und sagst, ach, diese Wochenende sind ja sowieso viele verreist, wir lassen mal ausfallen, dann tröpfelt es so schön aus und dann ist niemand mehr da. Integrität ist auch Treue, wenn es einmal nicht schmeckt, wenn viel dazwischen kommt. Wir haben immer einen Grund. Im Grunde genommen hat jeder von euch einen Grund anzurufen und zu sagen, Bruder Johannes, ich komme heute nicht, denn ich habe das und das und das. Wer hat nicht das und das und das? Ich habe das und das. Ich habe die Koffer heute auf meinem Bett stehen noch, ja. Also Grund genug, um zu Hause zu bleiben und das zu machen. Aber in meinem Herzen ist etwas drin. Ich gehöre zur Gemeinde, ich gehöre dazu. Auch wenn man nicht mich einlädt oder so, es ist etwas, das zieht, das mich zum Ganzen hinzieht. Und wer? Und jetzt, das wollte ich ja nur streifen mit dem Pastor, der Integrität. Wichtiger ist mir heute im Reich Gottes, ist es sehr wichtig, dass man zu der Arbeit, wo Gott einen berufen hat, integer sich einbringt. Also treu einbringt. Und das ist so, wie wenn man in einer Familie man gehört einfach dazu und man weiß es. Du kannst so ein kleines Kind nehmen und sagen, wo gehörst du hin? Und das Kind wird nicht zu einer anderen Familie sich einfach hin und her schieben lassen. Und Kinder, die von einer Pflegestelle zur anderen gehen, die sind oft gekränkt, krank, ihr ganzes Leben ist gestört. Und genauso ist es mit frisch geborenen Kindern Gottes, die nicht Wurzeln fassen, die überall hin abgeschleppt werden. Ihr Leben ist zerstört, es geschieht kein Wachstum. Und mein Mann hat mich deswegen gebeten, das zu lehren, weil das hier bei uns in der Gemeinde auch sehr, sehr wichtig ist. Ihr wisst, wir bereiten uns auf zwei große Evangelisationen vor. Die eine mit Billy Smith und dann die mit diesen 40 jungen Amerikanern im Sommer. Und wir möchten nicht, dass dann viele Leute hier vorne stehen, ihr Leben Jesus übergeben oder so wie das letzte Mal über 100 Leute mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Und dann kommen Leute, teilen Zettel hier aus von überall und schleppen die Leute irgendwo hin, ab dahin und dann dahin. Und am Montag ist hier nichts, also kommen Montag dahin, gehen am Dienstag dahin. Und diese jungen Pflanzen gehen darunter zugrunde. Wer schon mal im Garten gearbeitet hat, der weiß, wenn man ganz kleine Tomaten zum Beispiel, wenn man die aussät, die muss man schon ganz früh im Anfang Februar zu Hause in Kästen aussehen. Dann muss man sie pikieren, das heißt, dann muss man die ganz schwachen wegtun und die etwas stärkeren vorsichtig mit so einem kleinen Holzlöffel raus verpflanzen. Und da darf ja nicht die Erde verloren gehen. Und dann werden sie umgetopft in kleine Töpfe. Da muss man wieder 6 Wochen warten. Und dann topft man sie nochmal um ein bisschen größere Töpfe. Und dann so Mitte Mai kann man die Tomaten dann auspflanzen. Aber nicht vorher. Wenn man jetzt so ein kleines Pflänzchen nimmt und man schiebt es von einem Ort zum anderen, einmal im Wohnzimmerfenster, nächsten Tag im Schlafzimmer, dann stellt man es 8 Tage in den Flur, dann vergisst man es mal eine Woche zu gießen, da kommt überhaupt nichts raus. So ein kleines Pflänzchen braucht intensive Betreuung. Und eines, was wir in der letzten Mitarbeiterversammlung am Sonntagabend besprochen hatten, war, dass wir in Zukunft für jeden, der sich hier den Glauben an Jesus annimmt, einen Paten beigibt. Also bin ich nicht gerade ein Onkel oder eine Tante, sondern gleich in der gleichen Art so ein bisschen jemand beigibt, so als erster Ansprechpartner. Weil das einfach so wichtig ist, dass das kleine Pflänzchen einen Stab bekommt, einen kleinen Stecken, so wenn der Wind kommt. Oder dass nicht gleich die Geier kommen und das rausreißen. Geier meine ich jetzt Leute, die habt ihr auch schon erlebt, die kommen in Evangelisationen am Ende vom Gottesdienst und warten ab, wo hier Neubekehrte nach vorne kommen. Und dann gehen sie sofort auf sie zu und laden sie irgendwo anders hin ein. Normalerweise müsste man da nicht drüber sprechen, aber wir bereiten die Evangelisationen vor und es tut uns manchmal weh, dieses Verhalten. Das muss man einfach merken, dass man hier verantwortlich sind als Mütter und Väter in Christus. Im Reich Gottes, da gibt es keinen negativen Wettbewerb, dass jeder unbedingt das oder das machen will, sondern da muss man die ganze Gemeinde als Ganze sehen. Und da muss man ein Stück zurückgehen und sagen, das kann der andere besser oder das soll lieber er machen. Oder wenn man sieht, da ist jetzt mal verglichen mit einer Herde, ja, Jesus vergleicht ja auch uns mit einer Herde Schafe. Wenn man sieht, da steht ein Schäfchen im Wind ganz allein und überall, da kreist schon oben der Habicht oder was für Schafe wird ja nicht so gefährlich sein, aber der Wolf, wenn der Wolf naht, dann muss jeder sich verantwortlich fühlen. Ich bin jetzt verantwortlich, dass derjenige sich nicht verlassen fühlt. Warst du schon mal irgendwo in einem Gottesdienst irgendwo zu Besuch und du hast dich verlassen gefühlt, so abgestellt? Dann wisst ihr, wie das ist, wenn jemand sich abgestellt fühlt, der kommt nicht noch einmal. Liebe muss man spüren. Ich erinnere mich, als wir mit unseren damals 3 kleinen Kindern in Schweden waren und wir hatten so eine riesige Vorstellung von einer bestimmten Gemeinde, die wurde so gelobt und gepriesen überall in Stockholm. Und wir gingen in diesen Gottesdienst. Der ganze Gottesdienst war in Schwedisch, also nicht Englisch, sondern in Schwedisch. Wir saßen da so richtig verlassen. Es war weder am Anfang noch am Schluss irgendjemand gekommen, der uns gesagt hat, guten Tag, wo kommt ihr her? Oder warum habt ihr nicht mitgesungen? Wir konnten ja nicht Schwedisch singen, ja. Wir haben es so probiert, aber es ging nicht. Und da habe ich so richtig gespürt, den Mangel an Angenommensein. Und wir waren extra so weit gefahren, um in diesem Gottesdienst in Schweden mal dabei zu sein. Und da kam der Gottesdienst, da saßen vorne die 12 Ältesten der Gemeinde, die saßen wie so eine Perlenkette. Es war alles wunderbar organisiert, da war, weil der eine hat die Orgel gespielt, der andere den Flügel, der dritte das. Und das lief alles wie ein Schnürchen. Aber wir fühlten uns nicht herzlich willkommen, nicht herzlich angenommen. Und Integrität, das heißt, dass wir zusammen so ein warmes Nest bilden, wo die anderen nicht rausfallen, stellt euch das mal so bildlich vor, sondern wo die anderen so richtig sich drin wohlfühlen. Das ist Integrität zueinander. Und Gott hat uns nie nur gerufen, ihm nachzufolgen, er hat uns immer auch in eine Gemeinde gestellt. Und da muss man seinen Platz finden und dann auch dazu stehen. Da muss man wissen, wohin man gehört, und dann muss man dazu stehen. Dann habe ich die Freiheit. Ich habe zum Beispiel, mein Mann und ich, wir besuchen öfters mal, wenn wir mal freie Zeit haben oder im Urlaub, wir besuchen andere Gemeinden. Vielleicht arbeiten wir auch zusammen mit anderen Gemeinden. Aber immer weiß ich, wen ich da vertrete, welche Gemeinde ich vertrete. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich freue mich, wenn es anderen gut geht, und ich freue mich auch, wenn sich andere an mir freuen. Und ich fand es so wunderbar. Vor einem halben Jahr war hier ein Berliner Pastor in so einer Bibelstunde bei uns, und er sagte, ich muss heute von anderen gesegnet werden. Ich bin so in einem Trockental und bin so schockiert, und heute muss ich von anderen gesegnet werden. Lasst mich nichts machen, kein Grußwort und gar nichts, lasst mich nur hier sitzen. Aber er hat gewusst, wo er hingehört, aber er kann trotzdem hingehen dann in dieser Einstellung, wo er möchte. Das hört sich für manche vielleicht komisch an, aber man kann an einem Menschen erkennen, ob er wirklich integer, ob er wirklich treu ist, ob er zunimmt, ob er wächst. Das ist so ähnlich, wie wenn man einem Menschen nur immer Kuchen gibt. Der geht zwar auseinander, aber da sind keine Muskeln da, da ist keine Kraft da. Aber jemand, wo sich auch mal was sagen lässt, und wir lassen uns alle nicht gerne etwas sagen, aber wir brauchen das alle. Wir brauchen solche Gottesdienste, die uns innen drin ein bisschen ärgern. Wir brauchen so Gottesdienste, wo bei uns vom alten Menschen manchmal die Rebellion ein bisschen hochkommt. Das ist heilsam, weil das uns verändert. Dann denken wir darüber nach. Wenn immer so gepredigt wird, dass wir sagen, aha, jawohl, 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 dann schlafen wir ein. Wir brauchen eine Herausforderung. Wir brauchen innen drin, wenn wir meinen, wir sind gut, wir sind richtig, alles, was in der Bibel steht, haben wir schon lange erfüllt, und wir nehmen das Wort Gottes nicht mehr als einen Spiegel, der auch unsere Schmutzstellen zeigt. Das Wort Gottes soll ja ein Spiegel sein, und die Predigt soll uns herausfordern, dass wir an uns erkennen, was noch nicht so ist, wie es der Herr haben möchte. Das hatte ich schon erwähnt, viele beschmutzen ihr eigenes Nest. Es ist nicht schön, wenn zum Beispiel Kinder über ihre Eltern oder über ihre Familie schlecht reden und dabei so groß aufblustern und denken, das ist sehr gut, dass ich schlecht erzählt habe über meine Familie. Die zerstören ihre eigene Familie, die zerstören ihr eigenes Nest. Und manchmal hört man so Anmerkungen oder so Sachen, dass man denkt, ja, heute ist das und das nur in der Gemeinde, oder warum ist es so und so? Und dabei baut man ab statt auf. Man sollte immer ermutigen, einer den anderen ermutigen. Komm, wir machen es besser. Komm, wir setzen uns ein. Komm, da ist eine Lücke. Mein Mann hat mal gelehrt, es gibt nur drei Gründe, um eine Gemeindefamilie, in die ein Gott hineingeboren hat, zu verlassen. Wer weiß noch die drei Gründe? Frag mal. Der Umzug. Man stirbt. Oder man wird aus der Gemeinde hinausgeworfen, oder man verhungert in der Gemeinde. Also eigentlich sind es schon fast vier, hinausgeworfen und verhungern. Sind eigentlich vier. Also man kann nicht einfach sagen, hier hat Gott mich reingestellt und morgen stellt er mich woanders rein. Manche Menschen, die kommen so groß, Gott hat mir gesagt, ich soll dir helfen. Und wenn es dann soweit ist, dann sind sie weg, sie sind nicht da. Und dann fragst du dich, was? Gott hat es doch zu ihm gesagt. Also manchmal sollte man das nicht so schnell sagen, Gott hat mir das und das gesagt. Also entweder man zieht um, dann braucht man eine Empfehlung. Man stirbt, dann ist man da, wo man sein wird. Man wird aus der Gemeinde hinausgeworfen. Das passiert, kann einmal passieren, wenn man seiner Erkenntnis gemäß lebt und eine Gemeinde eine andere Erkenntnis hat. Wenn Gott dich hat wachsen lassen in der Erkenntnis und du kommst nicht vorwärts, dann kann das dir passieren. Oder man verhungert, dass eine Gemeinde total ausstirbt, das geistliche Leben unterdrückt wird und man verhungert, trotz Gebet und trotz Liebe und trotz Treue und Hingabe, weil die Gemeinde, das bist immer du selber. Wenn jemand über die Gemeinde schimpft, dann schimpft er über dich selber. Wenn du über die Gemeinde schimpfst und zur Gemeinde gehörst, dann beschimpfst du dich selber, weil du selber ein Teil der Gemeinde bist. Jeder sollte in der Gemeinde Platz haben, eine reife Persönlichkeit zu erhalten. Und die Art, wie man ist in der Gemeinde, das bestimmt der Herr selbst. Er bestimmt unsere Identität. Nicht ein anderer kann sagen, du bist da und dazu gemacht, damit du das und das erledigst. Das ist der Herr, der uns formt als Ziegel, nicht als Ziegel, sondern als lebendigen Stein. So, es gibt Gemeinden, die haben Ziegelproduktion. Da ist einer uniformiert wie der andere. Und alle, entweder sind es alle Studenten, eine Ziegelfabrik, alle Senioren oder alle sind so gleich. Das ist nicht das Richtige. Das Richtige ist, dass viele Originale zusammengefügt werden. Und da muss man sehr sensibel sein, um so wilde Steine zusammenzufügen. Und das kann nur der Heilige Geist, dass wir uns einander ergänzen. Deswegen ist jeder in der Gemeinde, was zur Integrität gehört, verantwortlich für eine liebende, eine erbauende Atmosphäre. Und wo sie nicht besteht, muss man die schaffen. Da muss jeder sich zu Hause mal hinsetzen, wie kann ich es schaffen, dass die Atmosphäre besser wird. Das ist viel mehr wert, als zu kritisieren. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Notwendigkeiten, was notwendig ist, die müssen gesehen werden. Man sieht etwas und man kann es nicht ändern, dann muss mal dafür gebetet werden. Vielleicht fehlt es an Mitteln, dann muss dafür gegeben werden. Und vielleicht hat man sich selbst gedrückt bis dahin. Vielleicht sollte man das selbst machen, dann muss geholfen werden. Aber nicht geschimpft. Also Notwendigkeiten muss man sehen, dafür muss man beten, da muss man Abhilfe schaffen. Und um eine gute Atmosphäre in einer Gemeinde zu schaffen, dazu gehört, im Englischen hat man die Black Box. Da gibt es so eine kleine Schachtel in manchen Gemeinden, so eine kleine Schachtel, und die hat eine bestimmte Farbe, die heißt Black Box, weil sie schwarz ist, und da ist oben ein Schlitz und da ist nebendran ein Block und ein Kugelschreiber. Und jeder, der in die Gemeinde reinkommt und mit zu Hause mit seinen Anliegen noch nicht fertig ist, der schreibt sein Problem, sein persönliches Problem in diese Schachtel, ohne Namen einfach. Oder der so einen Kummer mit sich rumschleppt, der schreibt es mal auf diesen Zettel und wirft es dann in die Schachtel rein. Und dann erst, das ist so im Vorraum, da kann er auch beten, da hat er auch ist extra noch Platz. Und dann erst betritt man das Heiligtum Gottes. Und ist entlastet und kommt nicht mit seinem eigenen Gejammer, mit seinen Klagen gleich hier rein. Oder manchmal, da sieht man, und ich schließe mich jetzt mit ein, ich meine jetzt jeden, da sieht man, ach, der hat eine schlechte Woche gehabt, der hat eine schlechte Woche gehabt, der hat vielleicht eine bessere Woche gehabt, ach, die hat heute was Schönes erlebt, die strahlt über das ganze Gesicht. Wir sollten alle, wenn wir zum Herrn kommen, schon befreit sein mit diesen persönlichen Dingen. Und sollten das ablegen können. Und wir haben den Vorschlag gemacht, wir haben hier so kleine Fußwege rund um die Kirche. Und vielleicht ist es manchmal besser, wenn man irgendwie abschalten muss, wenn man so aus dem Bus rauskommt oder man hat gerade ein kritisches Gespräch gehabt. Und es läuft einem so gerade, so wie der Feind Gottes macht es oft so, dass gerade die schlimmsten Dinge dir über die Leber laufen, bevor du in die Gemeinde kommst. Die größten Spannungen. Ich weiß, eine Pastorenfrau, die in Norddeutschland, die hat gesagt, wenn ich das nur ändern könnte. Ich habe meinem Mann oft so Unrecht getan. Immer auf dem Weg zum Gottesdienst, da waren wir so voller Spannung und hatten immer Schwierigkeiten miteinander. Könnte ich das nur wieder gut machen? Weil der Feind ganz besonders vor dem Gottesdienst uns abhalten möchte, uns ärgern möchte, uns zurückbringen möchte. Und mit so einer Atmosphäre sollte man nicht in die Gemeinde kommen. Da sollte man noch einen kleinen Spaziergang rund um die Kirche machen und das Persönliche mal ablegen und dann erst reinkommen. Denn das haben wir in Korinther 11, Vers 2 gelesen. Gott will in der Gemeinde wohnen. Er will, die Gemeinde will er zubereiten. Und in der Gemeinde haben wir Einzelne als Einzelne, wenn wir jetzt Integrität uns einfügen möchten in die Gemeinde, haben wir erstmal einen Dienst für den Herrn. Jeder Einzelne hat einen Dienst für den Herrn zu tun. Der erste Dienst ist das Lob Gottes. Der Lobpreis Gottes, die Anbetung Gottes. Und jeder Einzelne ist aufgefordert, Gott zu loben und zu preisen und sich dazu beteiligen. Und wir haben das Schöne in einer Pfingstgemeinde oder in einer charismatischen Gemeinde. Wir müssen nicht immer zuhören, was betet jetzt der andere. Wir können schon mitbeten. Wir können entweder sein Gebet unterstützen oder wir können, deswegen haben wir manchmal Musik spielen bei der Anbetung, dass jeder einfach sein Herz vor Gott ausschütten kann. Also was will Gott in der Gemeinde durch Integrität? Einen Dienst für den Herrn, das haben wir gemeinsam, und einen Dienst aneinander und einen Dienst an der Welt. Wir werden zubereitet zum Dienst an der Welt. Und der letzte Gedanke hier ist, die Gemeinde soll der Kanal sein für die Kraftoffenbarung Gottes für die Menschen. Hier sollen wir bereit sein, wir Gläubigen, die Gotteskraft, Gottes Energie, Gottes Wort zu erfahren, damit wir draußen dienen können. Der Pastor hat die Aufgabe, die Gemeinde zuzurüsten, nicht sie einzupacken in ein Päckchen, ein goldenes Schleifchen rumzumachen und dann als Geschenk für den Himmel fertig zu machen. Das ist nicht seine Aufgabe. Sondern seine Aufgabe ist, sie als Werkzeuge zuzubereiten, sie zu feilen, sie zu schleifen, dass es noch besser wird, dass sie noch schärfer zupacken können, die Werkzeuge oder was es ist. Und damit sie wieder hinausgeschickt werden können, nach draußen in die Welt, um draußen Werkzeuge sein zu können. Und ich habe das jetzt nochmal gelehrt für mich, was war wie eine Wiederholung, aber mein Mann, weiß ich, liegt das sehr am Herzen mit der Integrität, dass wir wirklich zueinander stehen, zueinander halten, uns unterstützen und dass man sich auf die Einzelnen verlassen kann, dass wir verbindlich sind als Christen und dass wir nicht so unverbindlich sind. Dass man wirklich weiß, er gehört hier dazu, er gehört in diese Familie. Wir segnen die anderen Familien, aber wir wissen, zu welcher Familie wir gehören. Das ist unser Anliegen und das ist auch, diese Treue ist auch ein Anliegen Gottes.
So, vielen Dank. War etwas länger. Wir wollen jetzt noch aufstehen und Gott loben und preisen und mit unserem Opfer und ihm einfach unseren Lobopfer bringen. Auch das gehört zur Integrität, sodass wir unser Opfer dem Herrn geben, was dem Herrn gehört. Gib dem Herrn, was dem Herrn gehört, und er gibt dir, was du brauchst, was dir fehlt, was du bedarfst. So, was haben wir für einen Chorus? Gut. Du kannst selbst für dich sprechen. Du brauchst keinen Fürsprecher. Du kannst selbst für dich sprechen. So viele Menschen, die brauchen immer Rechtsanwalt. Oder sie brauchen einen Vorredner oder eine Soufflöse, die ihm etwas so zuflüstert, ihm etwas sagt, was er sagen sollte. Mein Thema ist, du kannst selbst für dich sprechen. Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, die können für sich sprechen. Die brauchen niemand anders. Viele Menschen entschuldigen sich, ich kann nicht sprechen. Ich denke nur an den guten alten Moses. Als Gott ihn berief, der konnte schon reden, der hat Rhetorikschule besucht, der war nicht auf den Mund gefallen, aber ich kann nicht sprechen. Und dann sehe ich Paulus im Neuen Testament, er verteidigt sich selbst. Der Felix und Agrippa, diese beiden Könige, als er sich vor ihnen verantworten muss, brauchst du auch einen Vorredner, der für dich spricht? Nein, sagte er, das kann ich selber machen. In der Bibel wird uns gesagt, ihr müsst nicht sorgen, was und wie ihr was sagen sollt. Der Heilige Geist, der auf euch kommen wird, wenn ihr im Gefängnis seid, wenn ihr euch verantworten müsst und so weiter. Er wird euch geben, was ihr sagen sollt. Ein Zeichen von geisterfüllten Menschen ist, dass sie selbst ihren Mund gebrauchen können, dass sie selbst sprechen können, dass sie aus Überzeugung reden können. Die müssen nicht irgendjemand, die brauchen keinen Redenschreiber, so Geistschreiber, ja, wie man das vom Englischen übersetzt. Sie können selber sprechen. Du kannst selbst sprechen. Aber wie kommen wir dazu, dass wir selber sprechen können? Und da lesen wir hier eine sehr interessante Geschichte. Aus Zeitgründen kann ich nicht mehr alles lesen. Aber da ist die Heilung des Blindgeborenen, der ohne Augen wahrscheinlich, ich glaube wenigstens, dass es so war, ohne Augen zur Welt kam oder auf jeden Fall die Augen so kaputt waren, dass er gar nicht sehen wollte. Er war also von Geburt an blind. Die große Frage war, wer hat hier gesündigt? Er, seine Eltern. Aber Jesus hat gesagt, weder noch, sondern dies ist zur Verherrlichung Gottes. Vers 3, Johannes Evangelium 9, zur Verherrlichung Gottes, damit die Werke Gottes offenbar werden. Und wir sehen, was Gott alles getan hat. Zuerst einmal, der Mann bettelte und saß einfach da. Er konnte nur sagen, bitte eine milde Gabe. Das ist das, was er konnte. Bitte eine Spende. Bitte hab Mitleid mit mir. So wie die Bettler heute auch noch tun. Und dann kommt Jesus und Jesus macht etwas ganz Merkwürdiges. Die Heilung ist etwas mysteriös für mich. Er spuckt auf den Boden, rührt einen Brei an und schmiert das Gesicht des Mannes ein und sagt, so Freund, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Also Jesus, normalerweise hätte es auch genügt, wenn er die Hände aufgelegt hätte und gesagt hätte, so Augen, öffnet euch. Nein, er hat also den Staub der Erde genommen, mit Speichel verrührt, so wie Lehm fast, und dann ihn zum Teich geschickt zum Waschen. Dieser Mann gehorcht und wir sehen, wie ein Mensch mündig wird. Eigentlich meine Philosophie für diese Gemeinde, für dieses Jahr ist, nicht nur, dass ihr euch richtig in die Gemeinde einbringt, sondern ich möchte mündige Christen, wenn ihr vor Gericht seid, wenn ihr auf der Straße seid, wenn ihr im Leben steht, wenn ihr mit ungläubigen Menschen zusammenkommt, dass ihr Rede und Antwort geben könnt, dass ihr mündig seid und dass ihr reagiert, dass ihr sofort euch richtig verhaltet und genau das Richtige tut im richtigen Moment. Mündiges Christsein ist, was ich erreichen möchte in diesem Jahr, dank der Gnade Gottes, sodass jeder für sich selbst sprechen kann, dass er keinen Pastor braucht und dass er keine Gemeinde braucht, um reden zu können, dass er für sich selber reden kann. Und du wirst es, wenn du das tust, was hier dieser Blindgeborene getan hat, oder wenn du aus dieser Geschichte etwas lernst, du wirst ein mündiger Christ. In dieser Geschichte sehe ich noch etwas sehr Merkwürdiges. Sehende werden blind und Blinde werden sehend. Die blinden Juden, die dachten, sie sind so schlau, so intelligent, die sind blind geworden, sie haben nichts begriffen. Sie begreifen bis heute nichts, nach 2000 Jahren immer noch nichts begriffen. Und der Blindgeborene, der gehorcht Jesus und erlebt seine Heilung, bekommt seine Sehkraft wieder. Während er hinging und wusch sich, wurden seine Augen geöffnet. Jetzt ist interessant, kommt ein Verhör. Da fragten sie ihn, die Pharisäer, wie bist du sehend geworden? Vers 17, fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Dieser Blinde, seine Überzeugung, seine Erkenntnis wächst Stück für Stück, Vers 17. Also er wurde verhört einmal, zweimal wurde er verhört. Sagt, wie bist du sehend geworden? Er sagte, dieser Mann hat mir das und das getan, das und das ist passiert. Wenn du eine Erfahrung mit Gott machst, ein Erlebnis mit Gott machst, das ist am Anfang immer so, du weißt nicht, was es ist. Dir geht's wie Christoph Kolumbus, du fährst los, und kommst an und du fährst los, weißt nicht, wohin die Reise geht. Du glaubst, es ist Indien, aber es ist nicht Indien. So, du fährst los, weißt nicht, wo die Reise geht. Du kommst an, weißt nicht, wo du bist, kommst zurück, kannst nicht sagen, wo du gewesen bist. Das ist am Anfang immer so im Christenleben. So die ersten Glaubenserfahrungen, ob es Reden in Zungen ist oder Heilung ist oder irgendein Erlebnis. Also du bist zuerst einmal ein bisschen unbeholfen. aber nachher erfährst du die Wahrheit. Und zwar, du erfährst die Wahrheit im Kreuzverhör. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, wenn du plötzlich auseinandergenommen wirst und wenn man dich rupft und wenn man dich so befragt. Und dieser Mann wurde befragt und durch dieses Befragen wurde sein Glaube mehr und mehr vertieft. Menschen, die keine Fragen stellen, bleiben dumm. Das ist Wahrheit. Menschen, die einfach so schlucken mit dem Kopf, nicken, Amen, ja, es ist so wunderbar, Halleluja, preis dem Herrn, herrlich, preis Gott und so weiter. Du musst Fragen stellen und du musst kritisch werden. Und Gott erwartet, dass du kritisch denkst, dass du deinen Verstand einschaltest. So viele Menschen geben draußen an der Garderobe, vor allem bei Pfingstlern und Charismatikern, den Verstand ab. Sie glauben, sie müssen nichts mehr denken. Es wird ihnen alles im Schlaf gegeben. Das ist nicht wahr so. Du musst kritisch denken. Du musst dich auseinandersetzen. Und wenn du das nicht tust, wenn du das für dich nicht persönlich tust, dann machen das deine Nachbarn, deine ungläubigen Verwandten, deine Angehörige. Was? Du glaubst an Gott? So eine überholte, altmodische Geschichte von anno dazumal. Du glaubst noch an Adam und Eva? Und so geht es los. Und das, was du erlebst, das ist Sekte. Und dann musst du beweisen, dass es keine Sekte ist. Und das ist ein Irrweg. Und du musst beweisen, dass es kein Irrweg ist. In dieser Auseinandersetzung, das ist ein Prozess. Und Gott, wenn du nicht selber tust, wird der Heilige Geist dafür sorgen, dass du da reinkommst. Und du musst dich nicht wundern. Aber du kannst dir sehr viel ersparen, wenn du selber das so für dich erarbeitest. Dann kannst du argumentieren. Du musst argumentieren können. Reden können und sehr weise reden können. Und ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir in einer Zeit, in der wir leben, eine Zeit, wo wir ein scharfes Messer brauchen, ein scharfes Schwert brauchen, denn nur mit einem scharfen Schwert können wir in dieser Welt etwas ausrichten. Mit stumpfe Werkzeuge, mit stumpfe Gegenstände wirst du nicht weit kommen. Da wirst du zerbrechen, scheitern und keinen Fortschritt machen. Aber wir wollen eine fortschrittliche Gemeinde sein, die Fortschritte macht und deshalb, wir müssen den Geist schärfen und das ist sehr wichtig. Sie fragten ihn, wie war das? Der Mann antwortete, Vers 15, er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. So war es. Ich habe meine Sünden bekannt. Und plötzlich war es so, die Welt war für mich ganz anders. Ich habe die Blumen anders gesehen, die Sonne schien mir anders, die Luft war viel, viel reiner. Also alles hat viel, viel schöner ausgesehen. Jetzt kann ich sehen. So, und dieser Mann kann doch nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Jesus fällt aus der Rolle. Also das kann nicht göttlich sein. Was du da erlebt hast, das ist Spiritismus, das ist Okkult, das ist Magie, das ist Zauberei. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Der Mann ist nicht von Gott. Jesus Christus selber hier. Also so argumentieren die Pharisäer, weil er am Sabbat nicht nach ihrer Schablone gehandelt hat. Und so viele Menschen, ihr müsst euch hineinstellen, wir sind geprägt von Landeskirche, Staatskirche, katholisch, evangelisch. Und alles, was nicht evangelisch, was nicht katholisch ist, ist vom Teufel. So haben sie bis vor 20, 30 Jahren in unserem Lande gedacht oder als die Freikirchen von Amerika kamen, als die Pfingstbewegung kamen, sogar dass der Herr Gando sich noch erlaubt vor ein paar Jahren, oder gar nicht so lange Zeit, sogar im SFB gesagt hat, Baptisten, das wären eine Sekte. Also es ist frevelhaft, wenn ein Mensch, und alles, was für ihn nicht Landeskirche ist, ist alles Sekte. So, und jetzt müssen wir uns auseinandersetzen, wir fallen aus der Reihe, wir sind eine Freikirche, wir lieben Jesus, so wie die Heilige Schrift sagt. Auch die anderen lieben Jesus, ganz gewiss, ich will den Leuten das nicht abstreiten, aber wir gehen nicht nach einer Schablone, was die Fürsten einmal geglaubt haben. Die Zeit der Feudalherrschaft ist vorbei und das muss auch die Landeskirche früher oder später anerkennen und akzeptieren. Die Zeit der Feudalherrschaft ist vorbei, wo der Landesfürst bestimmt, was geglaubt wird. So, wir glauben an unsere persönliche Erfahrung mit Gott und deshalb diese Freikirchen individualistisch eingestellt. Ich habe meinen Gott erlebt. Wie war das? Ja, das hat mir die Augen umgeschmiert, ich habe mich gewaschen und jetzt kann ich sehen. Gott wird nicht feudalmäßig erlebt, so weil der Landesfürst jetzt katholisch ist, jetzt sind sie alle wieder katholisch. Nächstes Mal ist er evangelisch, der andere, dann sind sie wieder alle evangelisch. Nein, diese Zeit ist vorbei und Gott sei Dank, dass diese Zeit vorbei ist. Und lasst uns dafür sorgen, dass diese Zeit nie mehr wiederkommt. Diese Zeit der Feudalherrschaft. So, wir wollen individuell. Und diese Zeit der des persönlichen Glaubens und persönlichen Lebens, es kommt mehr und mehr. Niemand kann es verhindern. Das Internet sorgt dafür, wird dafür sorgen, dass die Menschen, dass die Machthaber nicht mehr darüber verfügen können. Und wir sehen an diesem Blindgeborenen, ja, die Pharisäer, die ganze Clique, die kann hier nichts mehr ausrichten. Jetzt fragen Sie noch einmal, wie war das? Die Juden aber wollten nicht glauben, Vers 18, dass er blind gewesen ist und sehend geworden ist. Also mit dem stimmt was nicht. Dass der jetzt sehend geworden ist. Da riefen sie die Eltern des Geheilten, Vers 19, und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie, Vers 21, wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Die waren sehr schlau. Und wir müssen klug sein. In der Heiligen Schrift wird uns gesagt, seid klug und ohne falsch. Du sollst dich nicht in jede Gefahr begeben, die auf dich lauert. Und die haben gemerkt, hier lauert eine Gefahr, die wollen eine Falle stellen. Die wollen nicht nur Jesus zu Fall bringen, die wollen nicht nur den Sohn zu Fall bringen, die wollen auch die Eltern noch mit womöglich ins Gefängnis stecken. So, seid klug und ohne falsch. Wir wissen es nicht. Die beste Frage ist, wir wissen es nicht. Das haben die nämlich auch die Pharisäer öfters gesagt, als von wem ist die Taufe, von Gott oder von Menschen. Wir wissen es nicht. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, dass du dich dumm stellst. So, ich will auch das sagen, auch das gehört, seid klug, zum mündigen Christsein gehört, hochintelligent zu sein und manchmal, wenn es nötig ist, weiß ich nicht, tut mir leid, wenn du nicht sagen musst, du musst nicht alles sagen, was du weißt. So. Es ist so wichtig, du musst nicht alles sagen, was du weißt. Du musst den Feind nicht unbedingt provozieren. Lass, wenn er schläft, lass ihn schlafen. So, wir wissen es nicht. Na okay, dann, wie kommt es? Wir wissen es nur, wir wissen es nicht, wie es kommt und wer seine Augen geöffnet hat. Wir wissen es auch nicht. Fragt ihn doch selbst. Er ist alt genug und kann für sich selbst sprechen. Das ist so das Wort, an dem ich heute Abend bleiben möchte, ein bisschen, fragt ihn selbst. Er kann für sich selbst sprechen. Die Eltern haben also gesagt, er kann für sich selbst sprechen. Und wenn du mit Gott was erlebt hast, kannst du für dich selbst sprechen. Die Juden haben also trotzdem in ihrem Herzen beschlossen, das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten beschlossen, jeden, der ihn als Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Und deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Und sie lassen trotzdem nicht in Ruhe und sie befragen ihn noch einmal. Und dann ist dieser Mann schon ein Stückchen weiter gereift, ein Stückchen weiter gewachsen. Ja, wollt ihr auch in etwas seine Jünger werden? Fragt er hier, wollt ihr auch etwa, die Pharisäer, die sagen, wir haben noch nie gehört, dass ein Blindgeborenen die Augen geöffnet worden sind und so weiter. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, Vers 33, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Und Vers 34, sie entgegnet ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren, du willst uns belehren. Und sie stießen ihn von sich dann weg. Also sie wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Also er war schon ein Jünger Jesu geworden, etappenweise. Wir wachsen, wir werden mündig, etappenweise. Du kannst für dich selbst sprechen. Und du solltest so weit hinkommen, dass du, wenn du über deinen Glauben redest, für dich selber reden kannst. Was glaubst du? Die meisten Christen, das habe nicht ich festgestellt, sondern ein Institut über Gemeindewachstum hat festgestellt, vor einigen Wochen wurde veröffentlicht auch diese Statistik, die meisten Christen, die sich Christen nennen, sind nicht in der Lage, über ihren Glauben frei zu sprechen. Sie glauben an irgendetwas, aber sie können nicht genau sagen, was sie persönlich wirklich glauben. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass viele Christen nicht in der Lage sind, über ihren Glauben ganz persönlich zu sprechen, was sie erlebt haben und das zu erklären und ihren Standpunkt zu erklären. Oft sind so oft verwischte Dinge, bei uns in unserer Gemeinde sagt man das so und so, die Bibel sagt dann so und so, aber die Leute wollen nicht wissen, was sie in der Gemeinde sagen, die Leute wollen auch nicht wissen, was die Bibel sagt, sondern die wollen sagen, und was sagst du? Und was sagst du dazu? So, was glaube ich wirklich? Deshalb hat man die Glaubensbekenntnisse geschrieben. Ich glaube an Gott und so weiter. Diese Glaubensbekenntnisse. Und das hat man runtergesagt. Und das konnte man in etwa formulieren. Das glauben wir in etwa. Aber wie wirkt sich das dann persönlich aus? Sprechen. Das ist die große Sache, um die es mir heute Abend geht. Wir sollen mündig werden, unseren Mund richtig gebrauchen. Mündig. Uns richtig ausdrücken, uns richtig artikulieren. Diese mündige Rede. Es enthält etwas, die mündige Rede enthält etwas von dem Menschen selbst. Es informiert nicht nur, sondern es bringt die Person wieder. Die Person, was ich wirklich bin, mein Geist drückt es aus. Und der Mensch ist mehr Geist als Materie. Er bringt etwas von meinem Inneren heraus. Und die Bibel sagt, was aus dem Herzen herauskommt. Und ich möchte nicht nur das Negative, sondern es gibt auch positive Dinge, die aus dem Herzen einfach herauskommen. Deshalb, was kommt aus dem Herzen heraus? Dieser Mann sagte, ich war blind, ich habe das getan, ich habe mich gewaschen, ich habe ihm gehorcht und ich kann sehen. Und ich weiß gar nicht, wer das war und hat gesucht und dann hat er schließlich diesen Mann, Jesus, wiedergefunden und sagt, das war er. Und egal mir jetzt, was ihr sagt, ich weiß, was ich erlebt habe. Ich habe bei Heilbronn in Brackenheim einmal eine Evangelisation abgehalten und da war jemand, ein Ältester einer Freikirche in der Gemeinde, die lehnen aber den Heiligen Geist ab. Und er wurde mit dem Heiligen Geist in der Versammlung erfüllt. Und jetzt jemand aus dem Ort, in einem Dorf, kennt jeder jeden, das ist natürlich schnell wie ein Lauffeuer durchs Dorf gegangen. Der Bruder sowieso ist erfüllt worden beim Herrn Matutis durch den Heiligen Geist. Er hat auch öffentlich in anderen Sprachen geredet. So, und wurde gleich am nächsten Sonntag vom Prediger zitiert in die Gemeindeversammlung und sagte, also die Ältesten oder dieser Gemeinderat hat gesagt, entweder schwörst du ab oder kannst nicht Ältester sein. Was hast du erlebt? Das ist, was du erlebt hast, das Pfingsterische, das ist vom Teufel. Dann hat er gesagt, ihr könnt mir sagen, was es wollt, von Gott oder dem Teufel. Ich weiß, was ich erlebt habe und das kann mir niemand mehr nehmen. Von Gott oder Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Niemand kann es mir nehmen. Weißt du, und das ist etwas anderes. Was du studiert hast, das kann man dir ausreden. Aber was du erfahren hast. Und deshalb ist der christliche Glaube mehr als nur Studium, Bibelstudium oder Theologiestudium. Es ist eine Erfahrungsreligion. Das Alte Testament kennt nicht eine Lehre über Gott, so wie die Griechen es gelehrt haben, Gott so in einem Dreieck unterzubringen. Das Alte Testament, es kennt Gott als Befreiungsgott, wie er aus Ägypten führt, als Gott, der sie versorgt. Als Gott, der sie trägt, aus persönlicher Erfahrung. Und jeder macht persönlich seine Gotteserfahrung. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. So, jeder hat anders seinen Gott erlebt. Und deshalb ist es mündiges Christsein. Und du kannst Abraham nicht kopieren. Du musst Gott auf deine eigene Art und Weise erleben und erfahren. Mündig. Es ist so wichtig, dass ich das ausspreche, mich ausdrücke. Wer nicht redet, ist auch ein Zeichen, der denkt nicht. Wer also nicht sprechen kann, der denkt gar nicht weit. Der schluckt alles, aber er denkt nicht. Wer nicht reden kann, wer also sich nicht ausdrücken kann, der denkt nicht. Und wer nicht denkt, der redet nicht. Und so kann man das fortsetzen immer wieder. Erst wenn ich mich ausdrücke, dann bin ich kreativ. Und wer nicht spricht, der kann auch nicht aussprechen. Der kann höchstens schreien, Herr, hilf! Das ist alles, was er kann. Aber wir müssen unseren Glauben aussprechen. Und deshalb war es so wichtig, dass der Heilige Geist im Leben der ersten Christen kam. Da wurde dieser Pfropf gezogen und sie fingen an zu sprechen in neuen Sprachen. Wir hören die großen Taten Gottes verkündigen. Und dann fangen sie an zu predigen. Tote reden nicht. Hast du schon einen Toten sprechen gehört? Die reden nicht. Sie haben kein Innenleben mehr. Sie haben nur ein äußeres Leben. Tote sprechen nicht. Nur lebendige Wesen reden, drücken sich aus. Oder alle Lebewesen haben irgendwie eine Sprache. Und der Beweis der Mündigkeit ist der rechte Gebrauch des Mundes. dieses verständige Reden, dass man Menschen tröstet, womöglich durch die Erfahrung, die man gemacht hat, dass man sich ausdrückt. Die ersten Christen priesen Gottes große Taten. Was haben sie gepriesen? Sie haben nicht sich selbst gepriesen, sondern sie haben das, was sie erlebt, miterlebt haben mit Jesus Christus. Es war eine kurze Zeit, 3 Jahre. Und in diesen 3 Jahren haben sie unheimlich viel mit Gott erlebt. Sie priesen die großen Taten Gottes. Die meisten Menschen denken, wenn von den Taten Gottes die Rede ist, Schöpfung. Vergiss die Schöpfung. Das ist vorbei. Das war vor irgendwelche Jahrmillionen. Diese Schöpfung ist da und die Menschen machen im Augenblick die Schöpfung kaputt. Aber wisst ihr, was sie priesen? Sie priesen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass Gott ihn auferweckt hat, dass er ihn in den Himmel genommen hat, dass er den Heiligen Geist gesandt hat. Und eins haben sie noch nicht getan, die 5 großen Taten Gottes, das kommt aber noch. Paulus und Johannes auf der Insel Patmos hat es noch ergänzt, diese Sache. Sie haben die Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommt und er wird seinen Sohn wiedersenden. Die 5 großen Taten, und das ist das, wir sollten davon ergriffen sein. Er sandte seinen Sohn Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er hat ihn auferweckt, er ist in mir lebendig geworden. Von Golgatha haben sie nicht viel gesprochen. Paulus hat nachher groß ein bisschen betont, den gekreuzigten Christus. Aber das Wichtigste für die Apostel, sie gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung. Das Kreuz ist wichtig, aber die Auferstehung ist noch wichtiger. Sterben kann jeder, aber auferstehen kann nicht jeder. So, die Auferstehung, und Gott hat diesen Jesus auferweckt. Und das hat die Juden gestört, dass er auferweckt wurde. Denen wäre es am liebsten geblieben, der wäre am Kreuz hängen geblieben. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und Gott hat ihn in den Himmel genommen. Das ist großartig und gewaltig. Und er sitzt und steht zu Rechten der Majestät Gottes. Und er hat den Heiligen Geist gesandt. Die große Tat Gottes, die letzte große Tat Gottes auf dieser Erde bis jetzt war, dass er den Heiligen Geist gesandt hat. Und jeder, der den Heiligen Geist heute Abend empfängt oder irgendwann in seinem Leben empfangen hat, hat eine dieser großen Taten Gottes bereits oder diese 5 Taten Gottes bereits erlebt. Und davon können wir Zeugnis ablegen, bezeugen und darüber reden. Bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also, Matthäus 12, 34. Ist unser Herz voll von den Taten Gottes, von den Werken Gottes? Geschäftsleute reden vom Geschäft, Reisende von den Abenteuern, Bauern von ihrer Ernte, Kranke von ihrer Krankheit, Versager von ihren Niederlagen und Schlappen und Pannen und Pleiten. Lebendige Menschen, die richtig das Leben genießen, sie sprechen über das Leben, über dass sie Spaß haben am Leben. Und wir sollten, die wir den Herrn kennen, über den Herrn reden. Mündiges Christenleben. Im Psalm 116, Vers 10 heißt es, ich glaube, darum rede ich auch. Ich glaube, darum rede ich auch. Wenn ich nicht glaube, rede ich auch nicht. Wenn ich nicht glaube, dass Gottes Wort wahr ist, werde ich nie darüber sprechen. Wenn ich nicht glaube, dass Jesus Sieger ist, werde ich nie darüber reden. Wenn ich nicht glaube, Jesus heilt Kranke, werde ich nie darüber sprechen. Ich glaube, und erst das, vorhin sagte ich, was ich denke, das rede ich. Und Denken allein genügt nicht. Glauben allein reicht nicht aus. Ich muss meinen Mund gebrauchen, so man mit dem Herzen glaubt und dem Munde bekennt. Ich muss also aussprechen. Am Pfingsttage, sie sprachen die großen Taten Gottes. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir anfangen, Juwelen. Ich habe ja euch neulich irgendwann gesagt, im Hebräischen gibt es kein Wort für Sagen, also für Reden. Da steht stattdessen fürs Reden das Wort Juwel. Also, wer also was sagt, sollte Juwelen geben. Also, gibt Juwelen von sich. Juwel. Also, Reden oder Sagen im Hebräischen heißt Juwelen. So, einfach Juwelen austeilen. Und wenn wir Gläubige voll des Geistes Gottes sind, wir teilen Juwelen aus. Und interessant schon, der erste Mensch, Adam, hat ein Sprachorgan gehabt. Er hat nicht wau-wau gesagt und nur gegrunzt oder gezischt oder sonst was. Adam konnte sprechen. Und wisst ihr, wie er sprechen konnte? Sehr hochintelligent konnte er sprechen. Und alle Tiere sind vorbeigezogen und er gab jedem Tier einen Namen. Und wenn du genau hinguckst, Löwe in vielen, vielen Sprachen, findest du immer wieder Löwe oder Haus oder irgendein anderer Begriff und so weiter. Er gab Namen und bis heute heißen diese Wesen, wie Adam sie benannte. Er benannte sie. Und das nach der Schöpfung eines der wichtigsten Akte, die Adam tat, er gab Namen den Tieren. Er sprach. Und wir haben diese Autorität, wir sollen sprechen und reden. Gottes Sprachrohr sein. Aber was Gott tat, tat er nur durch den Mund. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wir wissen, hier Vers 31, wir wissen, sagten die Juden, dass er ein Sünder ist und Gott ihn nicht führt und so weiter. Aber sein persönliches Zeugnis war viel, viel stärker als alle theologischen Abhandlungen und jede Philosophie, die die Pharisäer da brachten. Wir wissen, aber wir können nichts dagegen sagen, der Mann ist gesund geworden, der Mann ist geheilt worden und wir wissen und wir sehen auch später bei den ersten Christen, als sie geschlagen wurden, als sie verhört wurden, wir wissen, dass es ungelehrte Leute waren. Und wir lesen manchmal, und da steht in der Bibel vielleicht etwas diskriminierend über Petrus und Johannes, ungelehrte Leute, die waren nicht Dummköpfe, glaub mir das. Die waren nicht Analphabeten. Diese Leute konnten lesen und schreiben, denn sie haben ganz genau die Schrift zitiert, Petrus an der Pfingstpredigt. Das ist homiletisch einwandfrei aufgebaut, diese Rede. Also es waren hochgebildete Leute, die lebten in Nazareth, Kapernaum, wo sehr viel Publikum war. Also das waren keine Analphabeten, die konnten lesen und schreiben. Ungebildete Leute, in den Augen der Juden vielleicht ungebildet, vielleicht in ihrer Tradition ungebildet, aber für ihr Herz war gebildeter als 1000 Juden auf einen Haufen zusammen damals oder 1000 Pharisäer. Sie waren gebildet und sie waren, wisst ihr, und dann heißt es ungelehrte Leute zu diskriminieren. Weißt du, die da oben, die sowieso nichts innen drin haben, kein Innenleben haben, schauen immer gerne herab auf die anderen, die nichts, die unter ihnen sind und als Konkurrenz betrachten. Ungelehrte Leute. Ach komm. Einfache Leute. Aber sie konnten nichts dagegen sagen, denn ihr Angesicht strahlte und sie wussten, sie waren mit Jesus gewesen. Sie haben Jesus gekannt, persönlich. Und weißt du, jemand persönlich zu kennen, ist mehr als 1000 Bücher gelesen zu haben. Als gelehrt zu sein und studiert zu haben, persönlich zu kennen. Sie haben Jesus persönlich gekannt. Und das war die Durchschlagskraft. Sie kannten Jesus persönlich und sie konnten was sagen. Wenn du Jesus nicht persönlich kennst, wirst du nicht in der Lage sein, deinen Mund aufzumachen. Wirst du nicht sprechen können. Wenn du nicht mit Gott in Ordnung stehst, wirst du feige sein. Du wirst dann plötzlich, dann nämlich der Teufel, Kinder und Narren, Besessene, werden dir die Wahrheit sagen. Und wir sagen, du willst uns austreiben, schäm dich. Weißt du, die Teufel wissen ganz genau, ob du mit Jesus bist oder nicht. Die unreinen Geister wissen ganz genau, ob du mit Gott in Ordnung bist oder nicht und wie du zum Herrn stehst. Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir, wer seid ihr, die Sünde des Käfers. Denk nur an diese Geschichte. Dämonen wissen genau Bescheid, denen kannst du nichts vormachen. Und Narren genauso und Kinder genauso. Denk nur an Kaisers Kleider, diese Geschichte, diese Legende, dieses Märchen. Das ist ein ganz tolles Märchen. So, die Gebildeten sind dumm, die machen alles mit und die sagen, ja, ja, wunderbar, herrlich. Kaiserskleider. Nur da die Narren und Kinder, die sagen die Wahrheit. So, und davor haben viele Angst, die nicht mit Gott in Ordnung stehen. Die haben Angst, wenn ich, und die sind so schlau, wenn ich die Wahrheit sage, das könnte sein, auf mich wird mit dem Finger gezeigt. So, lieber sage ich nichts darüber. Aber wenn du persönlich aus innerer Überzeugung, aus totaler Herzenshingabe mit Gott wandelst und mit Gott lebst, wirst du keine Probleme haben. Ihr sollt meine Zeugen sein, hat Christus gesagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr sollt meine Zeugen sein. Der Teufel hasst, wenn Gläubige anfangen, Gott zu bezeugen, anfangen, groß über Gott zu reden, mündig werden und anfangen, Gott zu preisen. Weißt du, in der Gemeinde lässt sich sehr gut über Gott reden. Aber hier sehen wir, wie der Herr so schön diesen jungen Mann, diesen Sohn nimmt und er stellt im Kreis der Pharisäer, mit ihm ist was passiert. Also wenn mit jemandem was passiert ist, der wird sofort verhört.
der wird sofort auseinandergenommen und der darf gleich Zeugnis geben und darf erzählen. Und die wollen alles widerlegen, aber die können nichts. Er sagt, hier bin ich, ich war blind, frag die Eltern, frag den Arzt. Weißt du, es ist erstaunlich, wenn jemand krank war, und ich möchte ermutigen, wenn jemand krank war und geheilt wurde durch die Gnade Gottes, er sollte so schnell wie möglich zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen und sagen, Herr Doktor, ich möchte die Bilder von damals haben und die Bilder von jetzt haben. So, ich möchte einfach deine Herrlichkeit preisen. Und dann kannst du sagen, schauen Sie her, das sind die Bilder von damals, mein Blutbild und meine Röntgenbilder, und jetzt sind die Bilder von nach der Heilung. Und wenn du so etwas auf den Tisch hinlegst, bitte, jetzt könnt ihr urteilen, gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Wir brauchen, in unserer Gesellschaft brauchen wir schlagende Beweise, sodass den Leuten das Maul gestopft wird. Wir müssen wieder so weit kommen, dass wir den Leuten die Mäuler stopfen, den frechen Mäuler draußen in der Welt, den Gottlosen. Das muss das Maul diesen frechen Spöttern gestopft werden. Die Spötter nehmen überhand. Warum? Weil die Gotteskinder sich in ihre Schneckenhäuser verkriechen und nichts sagen, nichts tun und sich nicht bewegen. Wir müssen wieder Mut haben, aufzustehen und sagen, das hat Gott an mir getan. Oder die werden sehen, da musst du gar nicht groß sagen, die werden schnell kapieren, was da los ist. Was ist mit dir los? Du kommst heute schon ins Geschäft, gestern bist du erst krankgeschrieben worden. Was ist mit dir passiert? So, und andere Beispiele. Aber nicht nur Krankheit, es können andere Dinge sein, wie Gott plötzlich dich segnet, wie Gott dich plötzlich berührt. Der Teufel hasst Gotteskinder, die einfach Christus mutig bezeugen und bekennen. Und die sagen, und weißt du, was der Teufel den Christen immer wieder einredet? Christen dürfen nicht protzen. Die dürfen sich nicht rühmen. Die müssen schön demütig bleiben. Der Teufel möchte dich ganz bewusst demütig halten, damit du ja nicht groß rauskommst. Die Welt tut, sie tut einfach gute Dinge, und die sind eigentlich Klackse, was sie tun, und reden und schreiben ganze Bücher darüber. Wir sollten auch das, was Gott an uns getan hat, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, wir sollten uns nicht schämen der Taten Gottes in unserem Leben. Wir sollten stolz sein, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir den Auferstandenen kennen, dass wir Jesus kennen, und wir sollten ruhig aufputzen. Wir sollten Mut haben, uns gegenmelden. Da Friedrich der Große, als Voltaire mal zu Tisch saß und sagte, also er hat einen Platz im Himmel zu vergeben. Er möchte also nicht in den Himmel, er hat einen Platz im Himmel zu vergeben. Prozess am Tisch des Kaisers, hier in Potsdam, es ist geschehen, protzte und redete so ganz frech, dieser Gottesspötter. Und dann ist einer da und sagte, mein Herr, ich möchte Ihnen was sagen, wir sind hier in Preußen. Und in Preußen gilt ein Gesetz, bevor man etwas verkauft oder etwas hergibt, muss man nachweisen, dass es einem gehört. So bitte legen Sie den Beweis mir dar, dass Ihnen ein Platz im Himmel zusteht, so bin ich gerne bereit, jeden Preis zu bezahlen, den Sie da im Himmel zu verkaufen haben. Und da war das Maul dieses frechen Gottesleugners gestopft durch einen ganz bescheidenen, einfachen Grafen. Wir sollen nicht alles hinnehmen und wir sollen nicht alles akzeptieren. Unsere Gesellschaft will uns erziehen, sei brav, mutz ja nicht auf, erhebe ja nicht die Stimme. Aber wenn du etwas im Herzen hast, weißt du, dann hast du Feuer, dann hast du Kraft, dann hast du Energie, auch gegen den Strom zu schwimmen, musst nicht mit dem Strom unbedingt mitschwimmen. Dann bist du mündig. Mündige Menschen melden sich, die lassen sich nicht jeden Hut sich aufstülpen. Und die glauben auch nicht jeden Quatsch, der verzapft wird. Mündige Christen, die denken kritisch, die haben gelernt, kritisch zu denken, und sie prüfen alles. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir auch, was wir im Gottesdienst hören, auch was uns Bruder und Schwester erzählt. Weißt du, wenn ich so manchmal so höre, was Leute erzählen, denke ich, lieber Gott, oh, drück ein Auge zu und sieh mit dem anderen nicht. Was da erzählt wird, weißt du, wir sollen auch prüfen, ist es so in der Bibel, was uns da zu Ohren kommt, was erzählt wird. Wir sollten mündig sein und ich fordere euch heraus zum mündigen Christsein. Kein Mensch ist unfehlbar und auch der Prediger nicht und auch der Papst nicht. Und dass der Papst unfehlbar ist, um 254 nach Christus, einer der Päpste in Rom, ein sehr großer, bekannter Papst, der hat 5 Diakone eingesetzt in der Kirche. Die 5 Diakone haben nichts anderes zu tun gehabt, die mussten genau prüfen, ob er biblisch predigt. Das heißt also, schon damals hat der Papst nicht geglaubt, dass er unfehlbar wäre. weil er 5 Diakone beauftragt hat, zu prüfen, ob er schriftgemäß und richtig gepredigt hat. Und nach der Predigt hat er dann gefragt, habt ihr irgendetwas gefunden in meiner Predigt, das nicht korrekt war, dass ich das nächste Mal korrigiere? Interessant. Also, unfehlbarer Papst, sowas gibt es nicht. Das ist nur eine Einbildung. Christen müssen nicht bescheiden, schlicht und so weiter sein und immer betteln, am Hungertuch hängen, schwach und krank, gebrechlich sein, nicht auffallen. Der Blinde ist aufgefallen, sofort. Der Lahme, der geheilt wurde, der fiel sofort auf. Der hüpfte und tanzte, lob und pries Gott im Tempel. Du fällst auf, wenn Gott ein Wunder an dir tut. Du fällst auf. Glaub mir das. Glaubst du das? Sag doch Amen. Halleluja. Das ist doch was Schönes, wenn wir auffallen. Christen dürfen nicht lachen. Christen dürfen nicht in die Hände klatschen. Die dürfen nicht tanzen, jubeln und jauchzen. Das ist vom Teufel. Der Teufel nimmt sich alle Freiheiten raus. Und das tut er mit Genuss. Und Kinder Gottes, die müssen schön brav nur hin und her nicken. Nein, sie dürfen Zeugen sein, mein Jesus lebt, ich lebe und ich werde mit Christus weiterleben. Zeugen, weißt du, was für Zeugen wichtig ist? Ihr sollt meine Zeugen sein. Dieses Wort ist zwar für Märtyrer. Wir sind Märtyrer. In dem Augenblick, wo du Zeuge wirst, bist du ein Märtyrer. Dieser Mann wurde auch ein Märtyrer von den Pharisäern, schön auseinandergenommen. Aber der Zeuge, wenn du beim Gericht warst, darf ich mal fragen, wer von euch war schon mal beim Gericht? Entweder als Zeuge oder als Angeklagter, egal. Spielt keine Rolle. Ihr könnt euch trösten. Unsere Zeit wird noch viel bunter werden. Weißt du, im alten Rom, 2/3 der Bürger haben immer was, oder ja, 2/3, immer was mit Gericht zu tun, entweder als Zeuge oder als Angeklagter. Paulus war mehrmals beim Gericht, so wurde mal verhaftet, mal verhört und ja, so vieles andere mehr. Sogar sich auf den Kaiser noch, beim Bundesgericht hat er sich sogar berufen, auf Deutsch übersetzt. So die höchste Instanz hat er sich berufen auf den Kaiser. So kein Verbrechen. So wenn jemand beim Gericht war, er weiß ganz genau, vor allem wenn er im Zeugenstand gerufen wird, dann muss der Zeuge einen bestimmten Platz einnehmen. Einen ganz bestimmten Platz einnehmen, auch wenn er im äußersten Ende des Saals sitzt oder sogar draußen vor der Tür noch steht. Manchmal muss man als Zeuge draußen vor der Tür stehen, damit ich weiß, was der andere gesagt hat. Und dann wird er eingerufen und dann darf er den Platz nehmen. Und weißt du, was dann gefragt wird? Wie heißen Sie? Ihren Namen. Er muss, obwohl der Staatsanwalt genau weiß, wie er heißt, er muss noch einmal seinen Namen bekennen. Das heißt also, mündiges Christsein, wenn wir Zeugen Jesu Christi sind, wir müssen mit unserem Namen dahinter stehen. Und das, was ich sage, dass ich sage, nichts als die Wahrheit sage. So, das muss er dann schwören und wird vereidigt womöglich noch dabei und so weiter. Sein Rang zählt nicht. Ob er Doktor ist oder Hilfsarbeiter ist, spielt keine Rolle. Der Rang spielt nicht, der Name ist wichtig. Der Name, wie heißen Sie? Das Äußere zählt nicht, das gilt auch für den Zeugen Jesu Christi. Genau das Gleiche. Der Rang zählt gar nicht, der Name zählt. Und dann muss die Aussage kommen. Dann kommt die Aussage, wenn er was hat, was hat er gesehen, was hat er nicht gesehen und so weiter, das wird er dann hört er. Und das ist, wovor sich der Teufel fürchtet, dass wir mit unserem Namen unterschreiben und sagen, was wir gesehen, was wir gehört, was wir betastet haben, wo wir dabei waren, was wir erlebt haben. Davor fürchtet er sich, dass das rauskommt, dass das bekannt wird, was wir mit Gott erlebt haben. Und du kannst sehr viel mit deinem Zeugnis ausrichten. In 2. Könige 5, das ganze Kapitel, reicht die Zeit nicht, heute Abend nachzulesen, da ist ein kleines Mädchen, kommt bei einem Räuberüberfall von den Syrern nach Syrien. Dieses kleine Mädchen muss als Sklave, 2. Könige 5, muss als Sklavin dienen dort im Haus und ihr Herr ist ein aussätziger Mann, der Naaman. Und dann sagt sie irgendwie so beiläufig, oh, wenn mein Herr bei dem Propheten in Samaria wäre, der könnte ihn bestimmt gesund machen. Das war alles, was dieses Mädchen bezeugt hat. Aber dieses Zeugnis des Mädchens, 2. Könige 5, hat Heilung in diesem Hause gebracht. Vielleicht hat Gott dich gerade durch Zufall, durch Verschleppung, durch Gefangenschaft, durch Flucht oder was es auch immer ist, gerade nach Syrien verschleppt und du bist in irgendeinem fremden Haus und dort will Gott dich gebrauchen als Zeuge oder am Arbeitsplatz als Zeuge. wenn mein Herr nur dort wäre, wenn die da zu den Billis mitkommen könnten, oder wenn die in diese oder diese Evangelisation kommen könnten, und wenn die nur in diesen Gottesdienst kommen. Und dieses kleine Mädchen musste nicht heilen. Du musst nicht heilen. Zeugen heilen niemand. Ein Zeuge hat keinen Auftrag. Zeuge tötet auch nichts. Zeuge bringt auch nichts zurück. Zeuge bezeugt nur, was es gesehen hat, was es erlebt hat, was mit ihm passiert ist, wo er präsent, gegenwärtig war. Das ist der einzige Dienst der Zeugen. Wir bezeugen, aber der Heilige Geist überzeugt. Der Heilige Geist überzeugt. Das ist unser Auftrag, ist nur zu bezeugen. Wenn mein Herr in Samaria wäre. Und jetzt was passiert? Als er das hört in Samaria, ist ein Prophet, hat sich ein bisschen Informationen eingeholt über den Pressedienst und Geheimdienst und was es auch immer war. Sich eingeholt Informationen. Und dann geht er los und geht zu dem König von Samaria, und dann kommt er an und sagt, mach mich gesund. Und der König von Samaria zerreißt die Kleider und sagte, was, das ist eine Herausforderung, was der da macht. Als wenn ich heilen könnte. Und dann kommt der Prophet vom Heiligen Geist und sagt, es soll offenbar werden, dass noch ein Prophet in Israel gibt. Dass noch ein Prophet existiert, dass er den Naaman gesund macht. Und er wurde gesund, natürlich durch einige kleine Aktionen, die er selber tun musste, 7-mal sich im Jordan taufen, aber Gott hat Gnade geschenkt. Aber das kleine Zeugnis des Mädchens hat ausgelöst, dass ein Aussätziger rein wurde. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das Bekenntnis zu Jesus ist so wichtig. Der Blindgeborene gab Zeugnis. Menschen sollen ermutigt werden durch unser Zeugnis. Wenn Gott das tun konnte, die Augen des Blindgeborenen öffnen konnte, dann kann er noch viel mehr. Zeugnisse sind Erfahrungsberichte, die wir nur einfach weitergeben. Und deshalb, wenn dein Glaube schwach ist, lies Zeugnisse, nicht Bibelkritik. Lies Zeugnisse, die deinen Glauben motivieren. Lies Zeugnisse von Menschen, die geheilt worden sind, die gesegnet worden sind. Jesus tadelte einmal die Menschen, die nicht dem Zeugnis seiner Jünger glaubten, nach der Auferstehung. Er tadelte sie. Aber durch Zeugnisse erkennen die Menschen, dass Jesus der wahre Messias, der wahre Heiland ist. Johannes 1, Vers 7. Johannes kam als Zeuge, predigte die Taufe. Und dann haben die Jünger bezeugt, Johannes zweifelte wieder ein Stück weit. Und Johannes der Täufer, er konnte es nicht ganz begreifen. Dann sagt Jesus, sagt dem Johannes, was ihr seht. Lahme gehen, Taube hören, Blinde sehen, so erzählt Johannes. Und das soll ihn wieder ermutigen. Zeugnisse ermutigen. Und wenn du nur das Zeugnis für dich behältst, dann bist du ein totes Meer, Christ. Du konsumierst, du lässt dich segnen, du lässt dich berieseln. Gib dein Zeugnis weiter, irgendjemand. Erzähl irgendjemand, vielleicht heute Abend noch auf dem Nachhauseweg, vielleicht erzähl irgendjemand dein Zeugnis, vielleicht ermutigt gerade dein Zeugnis die Person, die ganz tief unten am Boden liegt. Aber du das also in dir verschluckst, kann Gott nicht durch dich wirken. Du sollst deinen Mund gebrauchen. Du sollst bekennen, aussprechen. Und weißt du, du bist verstopft vielleicht, geistlich verstopft. Du leidest unter geistlicher Verstopfung. Du hast schon so viel mit Gott erlebt. Und du konsumierst und leidest an geistlicher Herzverfettung. Ja, du sagst, oh, wunderbar, wunderbar. Und kommst kaum mehr vorwärts geistlich. Gott kann dir nichts Neues geben, wenn du nicht das Alte rauspackst. Schnell das Alte leeren. Gib so viel wie möglich von dir. Lass Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe fließen. Wie es einmal im Johannes-Evangelium heißt, erzähle es. Und wenn du das erzählst, wird Gott dir neue Erfahrungen bringen. Denn nämlich passiert Folgendes, denn du kannst nicht immer die gleichen Geschichten erzählen. Du kannst nicht immer gleich die gleichen Zeugnisse immer das ja eine ausbringen. So, du musst was Neues erleben. Und das wird dich hungrig machen nach was Neuem. Herr, schenk mir neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, neue Wunder, neue Zeichen in meinem Leben. Die Auferstehung Jesu ist das größte Zeugnis. Christus in uns. Das, was er in mir getan hat, was er in mir wirkt, was in mir passiert. So, dein Innenleben. Vielleicht ist nicht nur, dass wir diese Wunderlein erzählen. So viele Leute, die denken, sie müssen immer so Heilungen erzählen. Von Heilungen. Wenn du keine Heilung hast, dann hast du kein richtiges Zeugnis. Nein, das ist nicht wichtig. Weißt du, es gibt so viele Leute, die leben gesund, die werden nie krank. Warum sollen sie dann von Heilung erzählen? Sind sie dann schlechtere Christen, weil sie keine Heilungswunder erleben? Zu mir kamen, wir haben eine Freizeit einmal gemacht für junge Kinder, und da waren, ja, Teenies, aber da waren sehr viele Pastorenkinder. Und die haben gesagt, weißt du, wir haben ein Problem, wir können nicht so Zeugnis geben. Damals war die Jesus-People-Bewegung, die Rauschgiftsüchtigen, und dann groß Zeugnis erzählt haben, was, wie Gott sie frei gemacht hat, woher er sie rausgeholt hat und so weiter und dergleichen. So, und dann kamen diese Teenies aus den Pastorenhäusern und die haben gesagt, wir können das gar nicht erzählen. Müssen wir extra in die Sünde fallen, damit wir auch ein Zeugnis haben? Und dann hat mir Gott etwas dort aufgeschlossen, was Großartiges. Ein viel größeres Wunder ist, wenn man nicht in die Sünde fällt, wenn man bewahrt wird vor der Sünde, wenn man nicht durch diese Teufelsküche gehen muss, wenn man nicht Rauschgift nehmen muss, wenn man nicht alkoholsüchtig wird, wenn man nicht sein Leben zerstört und dann am Ende ist und dann schließlich sich noch hochrappelt und dann steht das, bewahrt zu werden, ist noch viel größeres Wunder. Wir sollten also nicht nur denken, und ich habe zeitlang aufgehört, Zeugnis geben zu lassen von den Rauschgiftsüchtigen, denn wir vermitteln manchmal sogar auch als Prediger ein falsches Bild. Ein falsches Bild vom Christsein, dass nur die, die aus der Tiefe, aus der Gosse kommen, dass nur die ein echtes Zeugnis haben. Nein, wenn Gott uns durchgetragen hat, wenn Gott uns geholfen hat, wenn Gott uns bewahrt hat, Bewahrungswunder sind noch viel größere Wunder als Errettungswunder. Bewahrungswunder hat mich bewahrt vor all diesen Dingen. So, und heute Abend Zeugnis geben, weißt du, wenn du die Bibel liest und du kannst plötzlich spricht Gott zu dir, gibt dir ein wunderbares Wort. Oh Herr, du hast meine Seele so erquickt, ich habe es noch nie gelesen in der Bibel. Ich bin so getröstet worden oder ich habe so viel Kraft daraus bekommen. Was denkst du über diese Bibelstelle? Also mir hat es sehr viel gegeben. Schon das kann ein Zeugnis sein. Wir sollten über das Wort Gottes miteinander reden. In der Heiligen Schrift heißt es, redet miteinander im Psalmen. Vierzeiler oder Hymnen oder redet in Gedichten oder lasse das Wort Christi reichlich in eurer Mitte wohnen. Durchaus, das kann auch ein Zeugnis sein. Es muss nicht unbedingt Befreiungs-, Heilungswunder sein. Diese wirst du vielleicht 3-4 Mal in deinem Leben erleben, vielleicht einmal in deinem Leben erleben. Und was ist dann? Nix. Dann denkst du, das ist das Leerlauf in deinem Leben. Nein. Du sollst die Fülle Gottes erleben. Gott hat viel mehr als nur irgendein Wunder ein einziges Mal in deinem Leben. Du solltest die Fülle Gottes erleben. Er spricht zu dir, er zeigt dir etwas, er inspiriert dich, er führt dich, er bewahrt dich. Heute habe ich eine schöne Bewahrung erlebt, kannst du sagen. Oder gestern hat er mich so wunderbar hingeführt. Guck mal, da kam ich im richtigen Augenblick, im richtigen Punkt. Ich war gestern unterwegs. Eigentlich habe ich gar nicht vorgehabt, ich wollte ganz was anders machen. Aber dann irgendwie haben wir uns verlaufen und dann sind wir doch dorthin gegangen, wo wir hingehen wollten. Und dann komme ich zu diesen Leuten, wo ich war, die haben ein Restaurant unten. Dann besuche ich diese Leute und dann sage ich, wo ist deine Frau? Ja, die liegt oben im Bett. Er sagt, du, wir essen hier oder wir sprechen so ein bisschen miteinander und ich gehe schnell hoch. Da sitzt die Frau und sagt, oh Gott, ich bin zu feig, einen Prediger zu rufen zum Gebet. Sitzt sie im Bett, hat morgens sich das gesagt und sie vorgesagt, ich müsste eigentlich einen Prediger rufen, rufe die Ältesten, wenn jemand krank ist, zum Gebet. Aber dann habe ich wieder vergessen, dann habe ich geschwitzt, wieder hingelegt und jetzt kommt mein alter Pastor vorbei und besucht mich. Das war wie für sie wie eine Gebetserhörung. So, weißt du, Führung. Und das sind vielleicht Lappalien. Für die einen sind Lappalien, aber du erlebst das und du kannst einfach Stückchen von dir weitergeben. Diese Lappalien, diese Kleinigkeiten. Und wichtig ist, dass wir uns austauschen. Mündiges Christsein heißt den Mund gebrauchen und sich austauschen. Und austauschen heißt nicht nur reden, sondern ich höre zu, was der andere erlebt. Vielleicht inspiriert er mich auch ein bisschen. So, und wir tauschen uns miteinander aus. Mündiges Christsein. Und ich kann Rede und Antwort geben. Rede und Antwort geben. So, und du wirst immer schlagfertiger. Und ich sag dir, wir gehen in eine Zeit hinein, wenn du wirklich dein Christenleben ausleben und bestehen möchtest, musst du schlagfertig sein. Du musst schlagfertig sein gegen den Teufel, du musst schlagfertig sein gegen deine Umwelt, du musst auch schlagfertig sein gegen Irrtümer und Irrlehren, noch viel schlimmer denn je zuvor. Die Hälfte der Bibel ist nichts anderes, des Neuen Testaments ist nichts anderes wie Kampf gegen Irrlehrer. so gegen Irrlehrer, alle möglichen Irrlehrer. Ganze Abschnitte, ganze Bücher wurden verwendet, nur im Kampf und Abwehr gegen die Irrlehrer. Die Evangelien wären nie geschrieben, wenn die Irrlehrer nicht da gewesen wären. So alles gegen die Irrlehrer, mehr oder weniger, wurden das verfasst. So, wir müssen, und natürlich, um uns selbst zu vergewissern, ich bin richtig. Ich bin auf dem Weg des Lebens, also das, ich wandle meine Erkenntnis gemäß, mündiges Christsein. Fragt ihn selbst. So, können deine Eltern dir sagen, fragt ihn selbst? Kannst du dir selber sagen, fragt mich bitte? Hier in Berlin läuft ein guter Freund, ich mag den, der ist ganz lieber. Kerle, der hat so einen schönen Koffer und so eine Anstecknadel da, fragt mich nach Jesus. Ja, ihr habt ihn bestimmt schon alle gesehen, der war auch schon bei uns öfters hier. Ich liebe ihn. Der liebt seinen Heiland und hat ein Herz auf dem rechten Fleck. So, frag mich nach Jesus. Frag mich nach Jesus. Und er dient so mit seiner Gabe so gut, wie er kann. Frag mich nach Jesus. Können die Menschen dich nach Jesus fragen? Und könntest du ihm Antwort geben über Jesus? Ich kenne ihn, soweit wie Gott es mir geschenkt hat. Ich kann über ihn reden, frei reden. Spontan reden, ohne Vorbereitung. Und ich sage dir eines, der Heilige Geist wird es euch geben. Und du musst dich nicht groß in den Kopf zerbrechen. Wie und was? Und vielleicht, und wenn Gott durch dich redet, weißt du, Gott nimmt deine Worte, deine Gedanken und füllt mit seinen Worten, mit seinen Gedanken. Und jetzt vermischt sich dein Wort und deine Gedanken mit Gottes Wort und Gottes Gedanken. Und ich sage dir, das gibt's einen guten Brei. Das gibt's einen heiligen Brei. Das gibt das, was die linke und die rechte Hälfte des Gehirns arbeitet. Nein, bisher arbeitet nur die eine Seite unseres Gehirns und die nicht einmal richtig manchmal. So, aber dann, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann arbeiten beide Gehirnhälften perfekt. Dann hast du Fantasie, Visionen, Träume, Mystisches und Dogmatisches, Bibelwissen, Theologie und alles. Und das bringst du zusammen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge alle zusammenbringen. Mündiges Christenleben ist, dass wir alle Aspekte des Lebens in unserem Leben integrieren. So viele sind blind geboren. Die haben nur eine Seite des Lebens. Die kennen nur die eine Hälfte. Bei denen arbeitet nur die eine Hälfte des Gehirns. Nur die intellektuelle Hälfte. Oder die mystische Hälfte des Gehirns. Aber Gott will, dass wir beides zusammenbringen. Im 11. Jahrhundert hat die Christenheit einen ganz großen Fehler gemacht. Thomas von Aquin war einer der Urheber davon. Einen ganz gravierenden Fehler haben sie gemacht. Sie haben die Dogmatik und die Mystik getrennt. Paulus war Mystiker und Dogmatiker in eins. Der war entzückt bis in den dritten Himmel, sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, war ein Visionär, ein Phantast und war mit beiden Beinen auf dieser Welt. Im 11. Jahrhundert die Scholastik, Aristoteles hat alles kaputt gemacht und auseinandergebracht. Und jetzt, Gott hat Gnade geschenkt, Anfang des letzten Jahrhunderts, als die Pfingstbewegung kam. Und die Pfingstler sind dann in eine Seite ganz gewiss abgedriftet, weil die Evangelikalen und die Katholiken die eine Seite zu stark betont haben, das Wort und so weiter und die Werke. Mystisch, immer etwas erleben, immer was erfahren. Und jetzt versucht man, und das finde ich so schön, beides wieder zusammenzubringen, Mystik und Dogmatik. Und Gott möge helfen, das ist mündiges Christentum. Mystik und Dogmatik, das inspiriert vom Heiligen Geist, Logos und Rhema, beides zusammenzubringen, Geist und Wort zusammenzubringen, das gibt dann das, was die Welt braucht. Und das ist die Antwort für viele Probleme in unserer Zeit. Und nicht alles kannst du vom Wort belegen und beweisen und nicht alles kannst du mit dem Geist belegen und beweisen. Mündig sein heißt, dass wir beide Aspekte haben. Wir können nichts dagegen sagen. Ist es von Gott, wird es bestehen bleiben. Ist es nicht von Gott, wird es untergehen, hat Gamaliel gesagt. So, das ist, die standen da. Einfache Leute, musst also nicht groß studieren, aber du musst ein hingegebenes Leben haben, Gott kennen, Gott lieben, Gott persönlich kennen. Und Gott wird uns segnen, wenn wir das sind. Ich bete, die Gemeinde am Leopoldplatz soll eine mündige Gemeinde sein. Wollt ihr das sein? Amen. Und kämpfe dafür. Setz dich dafür ein. Opfer dich dafür auf. Und sei kritisch. Kritisch zu allem. Kritisch zu dir selbst. Kritisch zu dem, was du hörst, was du siehst. Und versuch einmal deinen Weg zu finden. Und du findest deinen Weg nur übers Fragen. Übers Fragen. Übers Hinterfragen. Hinterfragen. Ist es so? Ist es so? Ist es wirklich so? So hinterfrag. Vielleicht fängst du mit dir selber zu hinterfragen. Bin ich schon so weit? Habe ich schon alles? Okay, wir stehen auf und gehen ins Gebet und bitten Gott um Gnade. Herr, wir wollen mündige Christen sein. Und wir möchten unseren Mund so recht gebrauchen. Wir möchten wirklich weise Worte haben. Worte, die du uns in unseren Mund legst, Herr. Dass wir die Müden aufrichten können. Die Schwachen stärken. Herr, dass wir Trost weitergeben können. Dass wir ein Zeugnis haben. Herr, und dass jeder, der von uns Rechenschaft fordert, Rechenschaft ablegen können. Herr Jesus, du machst uns zu mündigen Christen. Und ich bete für diese Gemeinde hier am Leopoldplatz. Mach uns zu mündigen Christen, dass wir wirklich deine Zeugen sind. So, dass wir etwas Persönliches haben. Persönliche Erfahrung, persönliche Erkenntnis, Herr. Und dass wir wirklich dir dienen mit unserer Person, Herr. Von innen heraus. Aus dem inwendigen Schatz, dass wir nehmen das Alte und Neue zusammen, Herr. So wie du uns in deinem Wort gelehrt hast. Das ist wirklich echtes Priestertum. Altes und Neues zusammen. Halleluja, dass wir so richtig gebrauchen, das Wort Gottes richtig teilen, richtig begreifen, richtig verstehen, Herr, richtig einordnen, richtig deuten, Herr, und dass wir das sagen, was gesagt werden muss und das verschweigen, was verschwiegen werden sollte, wo wir die Juwelen nicht vor die Säue werfen sollen, Herr. Du wirst uns auch da große Weisheit geben, dass das Wort Gottes nicht zertreten wird oder geschändet wird, Herr Jesus. Du wirst uns weise machen, auch in der Zukunft. Und ich vertraue dir heute Abend. Halleluja. Wer von euch heute Abend Gottes Weisheit braucht, Jakobus sagt, wer Weisheit mangelt, der bitte Gott um Weisheit. Und er wird jedem gerne Weisheit geben. Und wir brauchen Weisheit, damit wir mündige Christen sind. Wir brauchen zuerst mal göttliches Denken, geisterfülltes Denken. Wir müssen von Gott gelehrt werden. Geistliche Menschen, das sind nicht Herr Pfarrer. Oder die Geistlichen sind nicht der Herr Pfarrer. Das ist irgendwie eine dumme Sache noch aus der Feudalzeit. Geistliche sind alle, die voll Heiligen Geistes sind. Und manche Geistliche sind sehr ungeistlich. Und manche Laien sind viel, viel geistlicher. So, das ist eine Irreführung. Geistliche Menschen sind vom Heiligen Geist erfüllte Menschen. Und bist du heute Abend hungrig nach göttlicher Weisheit, nach göttlicher Belehrung, nach göttlichen Impulsen, dann bitte, sag Herr, füll mich. Steck deine Hände aus. Wir wollen heute Abend zusammen beten und die Zeit noch nützen, die vor uns liegt, und sag, Herr, füll mich mit göttlicher Weisheit. Füll mein Leben, Herr. Mach mich zu einem Gefäß, Herr, wo das heilige Öl fließt, göttliche Salbung. Und die Salbung wird euch alles lehren und die Salbung wird euch alles sagen und die Salbung wird euch alles zeigen. Herr, salbe du uns durch den Heiligen Geist. Und du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Ich danke dir. Heute Abend empfangen wir den Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist gerade jetzt in diesen Momenten. Und sag, Herr, ich brauche diese Fülle. Ich brauche diese Fülle. Sag ihm laut mit deinen Worten. Bete in deiner Sprache. Und bitte den Herrn. Und lass dich füllen. Tanke heute Abend. Vielleicht ist dein geistlicher Tank leer. Du bist schon so ausgebrannt. Gott will dich füllen heute Abend. Halleluja. Ich spüre, der Geist Gottes wirkt wie ein Wind, wie ein Strom. Und du kannst dich füllen lassen von ihm. Der Herr sucht leere Gefäße, die er füllen kann. Fragende Menschen sucht er, die nach ihm fragen, Herr. Ist da denn niemand da, der nach mir fragt? Ist da niemand da, der mich sucht, sagt der Herr. Wo ist derjenige, der mich sucht und mich nach mir fragt?